Beim letzten Mal waren wir in 2. Chronik 19. Wir sind mitten in den Geschichten von König Josaphat. Und Josaphat als ein König von Juda ist ein Sohn Davids. Also jetzt nicht direkt Sohn, aber das Wort Sohn im Hebräischen und auch in anderen semitischen Sprachen kann auch einfach heißen Nachkomme, der Nachfolger. Und da die Bibel ja ganz viel mit Symbolsprache hat und Bildern, ist Josaphat auch ein Bild für den ultimativen Davidsohn, für Jesus. Das Interessante ist aber, er ist auch ein Bild für uns, wie alle Könige in Israel. Warum? Weil Petrus in seinem ersten Brief in Kapitel 2 davon schreibt, ihr seid das königliche Priestergeschlecht. Also wir sind Könige und Priester. Das heißt, alles, was die Könige da machen, geht uns an. Es geht uns natürlich auch an, was das Volk macht, also weil alles irgendwie für uns wichtig ist. Aber es ist interessant, zum einen zu gucken, okay, wie weist es auf Jesus hin? Im Positiven, also ganz gleich oder vielleicht als Spiegel, was halt der König so macht und Jesus aber ganz anders gemacht hat. Und dann aber auch für uns als Vorbild, entweder als gutes Beispiel oder als schlechtes Beispiel. Und das letzte Mal hatten wir, dass Josaphat sich darum gekümmert hat, dass in seinem Reich das Wort Gottes wieder reinkommt. Da hat Leute rumgeschickt, die sich darum gekümmert haben, dass das Volk wieder die Bibel lernt. Weil er gewusst hat, ich kann noch so viel die Städte ausbauen, wenn es mit der geistlichen Stabilität nicht passt, ja, dann können wir den Rest auch vergessen. Und es ist oft so, wenn man sich darum kümmert, dass es geistlich gut wird, dann kommen Probleme. Weil der Teufel natürlich nicht da sitzt und sagt, ach toll, die kümmern sich darum, dass sie Gottes Wort wieder ernst nehmen. Und noch krasser, denn die kümmern sich darum, dass sie Jesus wieder in den Mittelpunkt stellen. Ne? Irgendwas kommt dabei dann. Und dann hat er zum einen Angriffe von innen und ganz besonders aber Angriffe von außen. Und hier kommt jetzt in Kapitel 20 ein Angriff von außen. Danach kamen die Moabiter, die Ammoniter und mit ihnen auch die Meuniter, um gegen Josaphat zu kämpfen. Also Moab und Ammon, das sind sogenannte Brudervölker Israels. Das sind Nachkommen von Lot und seinen Töchtern. Also aus diesen unheiligen Beziehungen, die da gewesen sind. Moab ist ja übrigens auch noch das Volk, aus dem Ruth kommt, also die Urgroßmutter Davids. Aber die haben eben Götzen verehrt. Und die Meuniter, wo die jetzt genau gewohnt haben, das habe ich nicht rausgefunden. Vielleicht ist es auch einfach ein anderer Name für die Edomiter, wobei Edom jetzt gleich nochmal genannt wird. Aber genau. Auf alle Fälle kommen hier mehrere Völker gegen Juda. Und Juda ist jetzt ja schon mal wesentlich kleiner als Staat als das ganze Volk Israel. Aber die Ammoniter und die Moabiter haben es schon früher geschafft, dass sie das Volk komplett unterdrückt haben. Das hat auch was mit geistlichen Mächten zu tun. Das machen wir uns gar nicht unbedingt immer bewusst, und darum kommt das jetzt an dieser Stelle auch einmal. Die anderen Völker haben ja andere Götter verehrt. Paulus schreibt im ersten Korintherbrief zuerst, dass die Götzen eigentlich nichts sind und darum muss man sich vor ihnen nicht in Acht nehmen. Darum kann man einfach das Fleisch essen, das für die Götzen geweiht ist. Sagt dann aber auf der anderen Seite, dass die Götzen oder dass hinter den Götzen Dämonen stecken. Und das ist für die Leute damals ganz wichtig gewesen, weil wenn man sich mit diesen Göttern eingelassen hat, hat man Kräfte bekommen, also so ein Tauschhandel eben. Ich gebe dem Gott und dafür gibt er mir. Es ist halt ziemlich stark im Okkulten auch noch heute drin. Also dass die Leute sagen, okay, ich investiere da in diese Macht hinein und dafür kriege ich andere Mächte. In die Zukunft sehen, übermenschliche Kräfte, was auch immer. Und mit aus dem Grund sind diese Völker auch so stark. Das ist, Das findet sich in Daniel dann wieder. Also Daniel betet und nachdem er 20 Tage gebetet hat, kommt dann endlich ein Engel an und sagt zu ihm, ja, eigentlich wäre ich schon vor 21 Tagen da gewesen, als du angefangen hast zu beten, aber der Engelfürst von Persien hat mich aufgehalten. Es scheint ein stärkerer Fürst gewesen zu sein und sagt dann, ich habe nur deswegen jetzt kurz Pause machen können, weil Michael, der Fürst eures Volkes, gekommen ist und mich abgelöst hat. Und wenn ich dir die Botschaft gebracht habe, dann muss ich wieder hin zum Kämpfen. Also, die Völker damals haben schon immer gesagt, unsere Götter kämpfen gegeneinander. Also es passiert etwas in der unsichtbaren Welt, was wir nicht sehen. Etwas, was wir heute ganz oft als Aberglaube abtun. Aber andererseits kann man wieder denken, ja, warum eigentlich nicht? Dass in der unsichtbaren Welt Dinge passieren, die wir nicht für möglich halten. Aber diese Dinge in der unsichtbaren Welt, die beeinflussen wir mitunter auch wieder in dieser sichtbaren Welt durch die Dinge, die wir tun. Das sehen wir heute auch ein bisschen in der Geschichte. Und man kam und sagte zu Josaphat: Es kommt gegen dich eine große Menge von jenseits des Salzmeeres, von Edom. Und siehe, sie sind schon in Hazezon Tamar, das ist En-Gedi. En-Gedi liegt an der Nordwestküste. Nee, Nordost. Moment, jetzt muss ich gerade selber rumrechnen. An der Nordwestküste des Toten Meers. Ein bisschen nördlich von Qumran. Also kann man hinten in die Bibel reingucken. Also schon ganz nah dran an Jerusalem. Die waren schon in Juda drin. Also im Königreich waren sie drin. Haben sich aber halt darum. Und jetzt ist es eine riesen Volksmenge halt von zwei starken Völkern und wahrscheinlich die Meuniter auch so stark. Und dann ist die Reaktion in Vers 3 völlig logisch. Josaphat aber fürchtete sich und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Also die erste Reaktion ist völlig verständlich, die zweite ist die richtige Reaktion. Also wir könnten auch lesen, Josaphat fürchtete sich und geriet in Panik. Wenn wir sehen, eine Situation kommt auf uns zu, die wir selber nicht beherrschen können, haben wir eben zwei Möglichkeiten. Wir geraten in Panik und in Panik ist es dann wie ein Huhn, dem der Kopf abgehackt wird. Das läuft herum, hat viel Aktion, aber nichts kommt richtig dabei raus. Oder wir tun das, was Josaphat tatsächlich gemacht hat. Er richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Wir haben das bei ein paar früheren Königen auch schon gehabt, dass die Zusage kam, wenn ihr ihn sucht, lässt er sich finden. Und auch später sagt Gott seinem Volk das immer wieder, wo sie in Babylon sind, Jeremia 29. Da sagt er dann, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann will ich mich von euch finden lassen. Dass Gott zu suchen ist, das hat nicht unbedingt damit zu tun, dass Gott sich versteckt, weil er mit uns nichts mehr zu tun haben wollte. Sondern vielmehr hat es damit was zu tun, dass Gott uns etwas Neues zeigen möchte. Das habe ich auch vor ein paar Wochen dann schon mal erzählt. Ich weiß bloß gerade nicht mehr genau, bei welchem Kapitel was war. Aber manchmal sagt Gott, hier für dieses Problem musst du mich von einer neuen Seite kennenlernen. Ich kann zum Beispiel ganz klar sagen, Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Das ist mir schon ziemlich bewusst. Und dann kommt ein Problem und in gewisser Weise hilft mir diese Erkenntnis nicht mehr weiter. Und dann sagt Gott, jetzt guck dir mal einen anderen Aspekt bei mir an. Nicht einfach nur Gott ist die Liebe, sondern Gott ist gut. Und dann sagt er, jetzt such mal die Bibel durch, wo du etwas findest darüber, dass ich gut bin. Oder dass er gerecht ist. Oder dass er treu ist. Oder was auch immer. Also manchmal Aspekte, die wir neu kennenlernen müssen. Oder vielleicht tatsächlich auch, dass wir Gottes Liebe nochmal neu kennenlernen müssen. Und da hilft es, dass ich mir vielleicht auch nur eine einzige Bibelstelle vornehmen, aber die immer und immer wieder durchkaue und auf mich anwende. Und hinterher kriegen wir es schon mit, also hier geht es gleich auch darum, dass Gott gut ist. Und je mehr das in uns wächst, desto mehr suchen wir nach Gott und desto mehr lässt er sich finden. Und wenn wir ihn dann gefunden haben, haben wir auch die Lösung für unser Problem. Also ich laufe in Richtung Jesus und suche ihn auf die bestimmte Weise, wie er es mir aufs Herz legt. Und wenn ich ihn gefunden habe, hat er sich schon um mein Problem gekümmert. Mitunter sagt er dann, jetzt gehst du da noch hin und kümmerst dich. Dass ich dann halt schon noch mal in dieser Welt was machen muss. Aber eigentlich wirklich erstmal hin zu Jesus und dann gucke ich halt nach seinen Anweisungen. Und dann sagt er, da heißt es, er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Und ganz Juda kam zusammen, den Herrn zu suchen. Aus allen Städten Judas kamen sie, um den Herrn zu suchen. Fasten, das ist so etwas, was äußerlich ist, was wir machen können, was aber in der geistlichen Welt wieder einen Ruck bewegt, was sich wieder in unserer sichtbaren Welt zeigt. Fasten heißt, ich verzichte. Und tatsächlich ist Fasten erst einmal auf Essen verzichten. Also heute haben wir das ja ganz viel, ne, mit 7 Wochen ohne. Ja, ich mache mal 7 Wochen ohne Internet. Ja, es ist natürlich schon, dass wir auf etwas verzichten, aber es ist noch stärker tatsächlich dieser Aspekt, ich trimme meinen Körper, dass er jetzt nicht das kriegt, was er für lebensnotwendig hält. Also als Menschen sind wir Menschen mit Leib und Seele. Und wenn wir Christen sind, dann auch noch mit Leib, Seele und Geist. Und unser Leib, der verlangt einige Dinge. Eben Essen, Schlafen. Das sind so die Grundbedürfnisse. Und dann vielleicht noch so ein paar andere wichtige Sachen, die dem Körper halt irgendwie was geben. Und dann zu sagen, nein, darauf verzichte ich jetzt. Kann tatsächlich auch sein, dass ich sage, ich stehe jetzt früher auf. Mir ist der Schlaf nicht so wichtig wie das, dass ich Gott suche. Mir ist das Essen nicht so wichtig wie das, dass ich Gott suche. Und wenn der knurrende Magen bei mir ist, dann sage ich, das ist mir völlig egal, ob der Magen knurrt. Nein, es ist mir eigentlich nicht egal, aber es ist mir im Verhältnis dazu egal, dass ich Gottes Antwort will. Es gibt noch viel mehr Aspekte beim Fasten, aber das ist jetzt zum... Also, dass ich sage, mein Fleisch ist mir nicht so wichtig wie das Geistliche. Und dann kann man das machen, dass man mal ein paar Wochen am Stück fastet. Man kann es auch, die altkirchliche Tradition ist, dass man mittwochs und freitags gefastet hat. Und dann gibt es unterschiedliche Ausprägungen, zum Beispiel die östlichen Kirchen, die sagen, das heißt, du isst keine tierischen Produkte. Das heißt, man lebt an den beiden Tagen vegan. Das heißt, du kannst ruhig essen, aber du verzichtest aufs Fleisch. Keine Fleischesslust befriedigen. Und im Westen hat man dann beim Fasten ja zum Beispiel gesagt, okay, Fisch ist kein Fleisch, darf man essen. Ja, da sind wir genau wie die Pharisäer, wir haben unsere Regeln, die wir dann umgehen und so weiter. Aber genau. Und dann wirklich dann an den Stellen zu sagen, okay, jetzt wäre Essen dran, jetzt bete ich aber stattdessen. Und wirklich ganz bewusst sagen, dieser Tag ist fürs Gebet, um Gott zu suchen. Und das tut das Volk. Und Josaphat trat hin unter die Gemeinde Juda und Jerusalems im Hause des Herrn, vorn im neuen Vorhof, und sprach, Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Heiden? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht, und es ist niemand, der dir zu widerstehen vermag. Das Gebet des Königs ist wunderbar. Es gibt einen wunderbaren Vers in Psalm 21, Vers 3 ist das, da heißt es vom König, du erfüllst ihm seines Herzens Wunsch und verweigerst nicht, was sein Mund bittet. Ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist zum einen das Herz, wo die Wünsche sozusagen drin sind, aber dann auch, was der Mund bittet, dass wir es wirklich formulieren für Gott. Ja, wir haben den Heiligen Geist, der uns mit Seufzen vertritt, aber es hilft uns, wenn wir es formulieren. Und dann kann ich tatsächlich dann auch noch mal mehr drauf pochen. Guck mal hier, dein Wort heißt es, du verweigerst nicht, was dein Mund bittet, und das mache ich jetzt auch. Und jetzt betet der König hier. An einer ganz besonderen Stelle im Vorhof des Tempels. Dort hat Salomo gebetet, als der Tempel eingeweiht wurde. Und ich habe mich länger mit dem Gebet beschäftigt, als ich gedacht habe. Ich glaube, es waren 4 Wochen im Sommer, in denen ich das Gebet durchgekaut habe. Also das ist wirklich einiges durchzuhören. Ganz grob, es geht darum, im Tempel beten und dass Gott das erhören möge. Haben wir einen Tempel heute? Ja. Wir als Gemeinde sind der Tempel. Als einzelner Christ bin ich ein Tempel. Und wir haben Jesus als den Tempel. Und Jesus hat gesagt, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er es euch geben. In seinem Namen ist in Übereinstimmung mit ihm und in seiner Autorität. Und das macht der König hier. Er ist im Tempel, im Haus Gottes, dort, wo Jesus dann halt selber die Zusage für sich gegeben hat. Und jetzt sagt er, einmal Gott unserer Väter. Also verweist darauf, Gott, du bist schon früher treu gewesen. Und durch die Generation hinweg, also je länger das jetzt ist, desto mehr kann man ja finden. Wir können aber auch ganz bis zu Vater Abraham gehen, das, für den das jetzt vor allem gilt. Da war er treu. Bei Isaak war er treu. Und jetzt könnten wir alle durchbuchstabieren, die in der Bibel vorkommen. Auch eine wichtige Sache, um diesen Glauben wieder zu kriegen, um Gott zu suchen, zu gucken, wie hat er bei den Leuten gewirkt. Dann bist du nicht Gott im Himmel und herrsche über alle Königreiche der Heiden. Also das Wort Heiden muss gar nicht unbedingt sein, dass es nur die anderen Völker sind. Das Wort Goyim kann alle Völker bedeuten, auch Israel, denn Gott hat zu Abraham tatsächlich diesen Begriff genannt, den wir heute eher für Heiden benutzen. Gott herrscht im Himmel. Puh, weit weg von uns, super. Auch hier auf Erden. Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Also ist eine rhetorische Frage. Also Gott wird darauf antworten, ja klar bin ich das. Das ist aber für uns auch eine wichtige Frage. Bist du nicht das? Und sagen wir, ja klar ist er das. Ja, logisch. Und zu dem bete ich jetzt. Zu dem Gott, der unseren Vätern treu gewesen ist. Zu dem Gott, der im Himmel regiert und auf Erden. Und dem kein Ding zu schwer ist, das kommt nämlich jetzt. Und in deiner Hand ist Kraft und Macht. Wenn ich jetzt Lust gehabt hätte, hätte ich diese beiden Worte im Hebräischen noch nachgucken können. Dann werden wir heute aber nicht mehr fertig, weil ich kann es im Hebräischen immer so viel erzählen, weil da so viel drin steckt. Aber jetzt gehe ich nochmal auf die Hand. Das kann ich nämlich erzählen. Das Wort Hand kann auch heißen der Arm oder die Seite oder auch tatsächlich die Macht. In deiner Hand ist die Kraft und die Macht. Es heißt von Gott, er hat Israel mit ausgereckter Hand aus Ägypten geführt. Das war die Geste, die Pharaonen immer hatten, auch bei den Hieroglyphen, und so sieht man das, wenn sie in den Krieg gezogen sind. Gott als der Heeresführer, er hat den mächtigen Arm und weist ultimativ auf die Arme Gottes hin, die am Kreuz durchbohrt wurden und durch die er uns rausgeholt hat aus der Macht der Finsternis. Und es ist niemand, der dir zu widerstehen vermag. Der Vers, den wir da in der Gemeinde am besten kennen, ist Römer 8, 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Eigentlich etwas, was uns völlig klar sein sollte. Wenn Gott auf meiner Seite ist, kann nichts und niemand gegen mich sein. Bloß vergessen wir das oft. Und darum ist es ganz gut, solche Gebete auch mal zu lesen und durchzukauen und selber zu beten. Weil ich dann merke, ah ja, stimmt. Noch eine rhetorische Frage. Hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vertrieben vor deinem Volk Israel und hast es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für immer? Das ganze Buch Josua. In 4. Mose 13 hat das Volk gesehen, da sind Riesen drin, das schaffen wir nie. Und sie haben nicht auf Josua und Kaleb gehört, die gesagt haben, nee, das schaffen wir doch. Ganz kurze Werbung. Ich predige am Sonntag über Josua und Kaleb, besonders über Kaleb in der Gemeinschaft in Mühlacker um 11. Werbeblock zu Ende. Aber da haben die halt schon gesagt, das sind Völker, die größer sind als wir. Gott hat es vorher schon gesagt und sagt dann, aber ich bin bei euch. Und da können sie schon drauf gucken, was die Ägypter mit den, was Gott mit den Ägyptern gemacht hat. Und durften dann erleben, wie Gott die Götter der Kanaaniter nach und nach ausgeschaltet hat. Und so erinnert Josaphat Gott, aber eigentlich sich und das Volk daran, du bist doch stärker als die Götter dieser Völker, die vor uns hier drin waren. Die so stark waren. Und sie wohnten darin und haben dir ein Heiligtum für deinen Namen gebaut und gesagt, wenn Unglück, Schwert, Strafe, Pest oder Hungersnot über uns kommen werden, werden wir vor diesem Hause und vor dir stehen, denn dein Name ist in diesem Hause. Und zu dir schreien in unserer Not und du wirst hören und helfen. Grobe Zusammenfassung von diesen Abenden, die ich über das Gebet von Salomo gehalten habe. Und was diese einzelnen Sachen heißen, habe ich dann da erklärt. Deswegen hat es sich so lange ausgedehnt. Da wohnt Gottes Name. Wir haben den Vers dreimal in der Bibel, einmal im Alten Testament, zweimal im Neuen Testament. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Gottes Name, das ist der Name, in dem er sich offenbart hat, als er sein Volk gerettet hat aus der Sklaverei. Und den Namen Gottes anrufen bedeutet sich auch auf diesen Namen berufen. Du bist meine Hilfe. Du bist das, was ich gerade jetzt brauche. Du bist, weil er gesagt hat, ich bin, der ich bin. Und dann sagen, ich berufe mich auf deinen Namen. Und da ist oft in der Bibel irgendwie ein Zusatz dabei. Ich bin der Herr, dein Arzt. Ich bin der Herr, dein Frieden. Ich bin der Herr, deine Gerechtigkeit. Das, was du jetzt gerade brauchst, das bin ich. Darauf beruf dich. Und dann gilt, wenn ich mich darauf berufe, werde ich gerettet. Gilt tatsächlich nicht nur für das, was nach diesem Leben kommt, sondern auch in diesem Leben. Und darum ist das so wichtig, dass Gottes Name im Tempel gewohnt hat, also im Tempel in Jerusalem, und jetzt durch Jesus und durch den Heiligen Geist in uns wohnt. Und darum ist der Name Jesu so wichtig, im Namen Jesu zu beten. Also, nachdem der Status Gottes festgestellt wurde, du bist groß, nichts ist dir zu schwer, und wenn wir in Schwierigkeiten sind, sollen und dürfen wir zu dir kommen und du hilfst uns. Erster Punkt sozusagen. Zweiter Punkt, Problemsituation. Nun siehe, die Ammoniter, Moabiter und die vom Gebirge Seir, durch die du Israel nicht hindurchziehen ließest, Klammer auf, das ist in 4. Mose, als das Volk eigentlich schon ins verheißene Land will und so weiter, kann man da nachlesen, als sie aus Ägyptenland kamen, sondern sie mussten vor ihnen weichen und durften sie nicht ausrotten. Siehe, sie lassen uns das entgelten und kommen uns auszutreiben aus deinem Eigentum, das du uns gegeben hast. Da wird Gott nochmal wieder bei seinem Tun und bei seinem Wort genommen. Gott hat nämlich seinem Volk gesagt, das bekommt ihr von mir. Wenn ich bei Gott ankomme, dein Eigentum ist in Gefahr. Dein Wort ist in Gefahr. Du hast versprochen, dass das Land uns gehört. Und wenn die uns da rausholen, dann hast du dein Wort gebrochen. Bei der babylonischen Gefangenschaft und auch bei der zweiten Zerstörung des Tempels gab es ein Wort Gottes extra dafür. Also das ist dann jetzt wieder was anderes. Aber an diesem Punkt, sie sind ja treu. Sie berufen sich auf Gott. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen das große Heer, das gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Das ist das beste Gebet, was man sagen kann. Ich habe keine Kraft. Und ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Aber ich gucke auf dich. Wie ein kleines Kind, das keine Ahnung hat, was es machen soll, aber zu Mama oder Papa guckt. Und was macht Mama oder Papa? Natürlich wird geholfen. Selbst wenn das Kind heute blöd war. Aber es ist jetzt in der Notsituation und klar, dann helfe ich. Und da waren sie ja nicht mehr in der da waren sie ja vorher nicht mehr blöd. Da waren sie gehorsam. Und das ist bei uns noch mal krasser. Wir sind immer im Gehorsam Jesu drin. Also selbst wenn wir uns vorher blöd verhalten haben. Wir sind in Jesus drin und darum haben wir noch mal einen höheren Anspruch als die Leute damals, dass Gott uns hilft. Wir kapieren es bloß nicht. Und dann unsere Augen sehen nach dir. Das ist wieder das Suchen. Das Angesicht suchen. Weil wenn ich sehe in Gottes Angesicht, sehe ich, dass er mich anlächelt und nicht, dass er sauer ist. Dass er mich anguckt und sagt, guck mal, da und da ist das, da und da ist die Lösung für dein Problem. Und außerdem, gucken ist ansonsten komplett passiv. Wie gesagt, Gott erwartet, dass wir hinterher schon noch oft irgendwelche Dinge tun, die er uns dann aufgibt, manche Dinge, die erst aus anderer Sicht keinen Sinn ergeben. Aber erstmal völlig bescheuert, guck auf Gott. Die Feinde kommen auf dich zugelaufen, guck auf Gott. Guck nicht auf die Feinde, guck auf Jesus. Guck nicht auf die Wellen, sonst versinkst du. Guck auf Jesus, dann bleibst du auf dem Wasser. Und ganz Juda stand vor dem Herrn mit seinen alten Frauen und Kindern. Die Notsituation bringt alle zusammen. Und das ist tatsächlich auch etwas ganz Wichtiges in der Gemeinde, Einheit in den Generationen. Wo wir dann immer wieder denken, ja, wie sollen wir dann das denn machen mit der Jugend? Und dann, ja, das ist halt wichtig, alle zusammen an einem Ort. Und nicht, also es ist schon auch gut, dass es einzelne Gruppen gibt, aber erstmal ist das Wichtigste alle zusammen. Weil man sich dann gemeinsam auf Gott ausrichtet. Aber der Geist des Herrn kam mitten in der Gemeinde auf Jahaziel, den Sohn Zecharias, den Sohn Benajas, des Sohnes Jeriels, des Sohnes Matanias, den Leviten aus den Söhnen Asaf. Da könnte ich jetzt auch wieder ganz viel zu den Namen sagen. Das Einzige, was ich jetzt da reinnehme, ist der Sohn Zecharias. Zachar heißt erinnern, gedenken. Also der Herr gedenkt, heißt Zacharia. Übrigens in der Weihnachtsgeschichte Zacharias ist auch ein Zacharia. Gott gedenkt. Das heißt nicht, dass Gott sich erinnert an, ach ja, oh, Wenn Gott gedenkt, heißt das, er handelt entsprechend. Andersrum übrigens beim Vergessen. Also ich will eure Sünden nicht mehr gedenken, ich will sie vergessen. Heißt nicht, dass Gott sie aus seinem Gedächtnis löscht. Also nicht so in dem Sinn, sondern dass er nicht mehr danach handelt. Beim Gedenken ist es aber so, er denkt dran, der Herr denkt an uns und segnet uns, weil er an uns denkt. Da ist immer ein Handeln mit verbunden. Und Jahaziel sprach, merket auf, ganz Juda und ihr Einwohner von Jerusalem und du, König Josaphat. Also, ganz Juda, Jerusalem und du, König. Da gehören wir alle zu allen drei Kategorien als Christen. Wir gehören zu Juda, dem Volk, das Gott treu ist. Wir gehören zu Jerusalem, weil wir seine auserwählte Stadt sind. König Josaphat, wir sind Könige in Jesus. Hör zu. So spricht der Herr zu euch. Ihr sollt euch nicht fürchten und nicht verzagen vor diesem großen Heer. Denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Es hat mal jemand gesagt, es käme 365 Mal in der Bibel die Aufforderung, fürchte dich nicht oder fürchtet euch nicht vor. Habe ich nicht nachgezählt. Aber es ist eine der wichtigsten Sachen, die Gott uns immer wieder sagen muss. Nach dem Sündenfall war unsere erste Reaktion, wir hatten Angst vor Gott. Und darum sagt er immer wieder, fürchte dich nicht. Warum? Furcht ist komplett im Gegensatz zu Gott. Also es gibt Gottesfurcht, aber das ist was anderes in diesem Fall. Furcht und Angst ist das, was mich blicken lässt auf die Dinge, die nicht in dieser Welt sind. Umgekehrt, die Dinge, die in dieser Welt sind. Ich gucke auf das, was um mich herum ist und mein Herz wird unruhiger. Aber wenn ich auf Gott gucke, dann verfliegt die Furcht. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die wahre Liebe treibt die Furcht aus. Das ist dann wieder ein Punkt darauf, sich mit Gottes Liebe zu beschäftigen. Je mehr ich Gottes Liebe in mir habe, desto weniger ist von der Furcht drin. Und wo Furcht ist, kann kein Glaube sein. Beziehungsweise Furcht ist das in Richtung Teufel, was Glaube in Richtung Gott ist. Wenn ich Angst habe, dann traue ich dem Bösen zu, dass es mich platt machen kann. Wenn ich Glaube habe an Gott, traue ich Gott zu, dass er mich da rausholt. Und darum sagt er, fürchtet euch nicht und verzagt nicht, also geratet nicht in Panik, vor dem großen Heer. Da wird nicht die Situation klein gemacht. Da wird nicht gesagt, ach, ist nicht so schlimm. Das kriegen wir manchmal auch hin, dass wir bei Leuten sagen, ja, ist doch gar nicht so schlimm, was du gemacht hast. Oder jetzt guck doch mal, die Situation ist gar nicht so schlimm. Gott sagt, doch, die Situation ist schlimm. Das ist das, wir sollen keine Pessimisten sein. Der Pessimist sagt, es wird alles schlimm. Wir sollen auch keine Optimisten sein. Der Optimist sagt, es wird schon irgendwie werden, so schlimm ist es doch gar nicht. Wir sollen Hope-Timisten sein. Das Wort habe ich selber mal kreiert. Hope, Hoffnung. Hoffnung im biblischen Sinne bedeutet unter anderem zu sagen, die Situation ist völlig aussichtslos. Außer wenn Gott ins Spiel kommt. Und das sagt der Prophet hier. Eure Situation ist aussichtslos vor diesem großen Heer, aber doch nicht, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Das ist etwas, das haben die Israeliten schon ganz früh erfahren, beim Auszug aus Ägypten. Da sagt Mose dem Volk, als die Ägypter kommen und das Volk ins Meer treiben wollen, beziehungsweise davor platt machen wollen, unser Gott wird für uns streiten, Gott wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Das andere, unser Gott wird für uns streiten, das sagt ihr Nehemia später seinem Volk. Gott kämpft. Gott wird für uns streiten und ihr werdet stille sein. Guckt einfach zu. Und dann geht es nämlich weiter. Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen, wenn sie den Höhenweg von Zitz heraufkommen. Werdet ihr sie treffen, wo das Tal endet, vor der Wüste Jeruel. Aber nicht ihr werdet dabei kämpfen. Tretet nur hin und steht und seht die Hilfe des Herrn, der mit euch ist, Juda und Jerusalem. Drei Dinge, tretet hin. Das heißt, da ist eine gewisse Bewegung da. Wir müssen an einen gewissen Punkt kommen und dann steht. Dann heißt einfach standhaft bleiben. Und seht. Das ist ein bisschen anders als Cäsars, ich kam, ich sah, ich siegte. Sondern hier, ich kam, ich stand und ich sah den Sieg. Vielleicht muss ich mir das doch nochmal genau aufschreiben, diesen Satz, das ist noch ganz nett. Und dann seht die Hilfe des Herrn. Seht die Hilfe des Herrn, der mit euch ist. Was sagt, also Hilfe auf Hebräisch heißt Teshua oder auch Yeshua. Und Yeshua ist genau das Gleiche, kommt von demselben Wort. Yeshua ist Jesu Name auf Hebräisch. Seht die Hilfe, seht Yeshua, des Herrn, der mit euch ist. Und was hat Jesus seinen Jüngern gesagt am Ende des Matthäus-Evangeliums? Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Gott ist bei uns. Das ist auch einer der Erlösernamen Gottes übrigens. Der Herr ist dort. Er ist unser Beistand. Und er ist durch seinen Heiligen Geist immer bei uns. Und wieder so, dass es Gott ist bei mir und für mich. Wer kann dann gegen mich sein? Wir sind uns dessen bloß nicht bewusst, dass der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, dem nichts unmöglich ist, der die Kanaaniter besiegt hat, der die Ägypter besiegt hat, der alles andere Mögliche in seinen Händen hält, der die Zukunft kennt, dass der mit mir ist. Und ich stehe vor der Situation und gerate in Panik. Und dann sagt Gott zu mir, trete hin und steh und sieh. Wenn du deinen Teil gemacht hast, dann brauchst du nur zugucken, was ich schon gemacht habe und was ich dann noch tun werde. Und dann sagt er nochmal, fürchtet euch nicht und verzagt nicht. Morgen zieht ihnen entgegen, der Herr ist mit euch. Nochmal diese Zusage. Gott ist mit uns. Immanuel. Gott ist mit uns. Da beugte sich Josaphat mit seinem Antlitz zur Erde, und ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem fielen vor dem Herrn nieder und beteten den Herrn an. Also wir hatten erst das Gebet des Königs, auf Gott blicken. Dann Problem beschrieben, dann kommt von Gott die Antwort. Hier habt ihr die Lösung. Und dann die Reaktion zeigt, das Volk glaubt Gottes Wort. Wenn ein Wort Gottes zu mir kommt, habe ich ja zwei Möglichkeiten. Ich glaube dem Ganzen oder ich glaube ihm nicht. Die hätten jetzt sagen können, nein, das glauben wir nicht, wir sind so weiter verloren. Lass uns in Panik geraten, komm, wir machen noch irgendwas, wir verlassen das Land am besten. Keine Ahnung, sobald wir in Panik geraten, machen wir dumme Sachen. Aber sie entscheiden sich, das ist Gottes Wort an uns und wir nehmen Gott bei seinem Wort. Von einem Pastor mal gehört, häufiger jetzt schon in seinen Predigten, auf Englisch, faith is acting as if God is telling the truth. Also Glaube ist so zu handeln, als würde Gott die Wahrheit sagen. Man hört diesen Satz und denkt sich, ja klar, Gott sagt die Wahrheit. Und dann, ja, aber ich verhalte mich nicht immer so. Weil ich meine eigenen inneren Stimme eher glauben will als Gott. Aber die glauben Gottes Stimme. Die glauben dem, was er durch seinen Propheten gesagt hat. Fallen nieder und beten Gott an. Weil sie haben die Lösung des Problems in ihrer Hand, auch wenn sie sie noch nicht sehen. Und darum können sie Gott loben. Und die Leviten von den Söhnen Kehat und von den Söhnen Korach schickten sich an, den Herrn, den Gott Israels, zu loben, mit lautschallender Stimme. Nachdem Gott gesagt hat, ich bin bei euch, ich helfe euch, bricht alles ins Lob aus. Warum? Weil Gott seine Hilfe zugesagt hat. Und wenn er, was er zusagt, das hält er gewiss. Psalm 33. Aber den Vers kann ich gerade nicht sagen. Ich glaube Vers 9. Oder Vers 4. Psalm 33 auf alle Fälle. Und so machten sie sich früh am Morgen auf. Die haben nicht dann noch gewartet, oh, sind wir wirklich sicher? Nein, die haben gesagt, am nächsten Morgen, so, jetzt gehen wir früh hin, weil Gott uns gesagt hat, wir sollen hingehen. Und je früher man loszieht, desto früher sieht man dann, das Problem ist Lösung. Und zogen aus zur Wüste Tekoa. Und als sie auszogen, trat Josaphat und sprach. Jetzt wiederholt er das Ganze gewissermaßen nochmal. Einfach, weil manche aus dem Volk vielleicht schon wieder unsicher geworden sind. Und vielleicht auch für sich selbst. Einer der Gründe, warum ich das hier gerne mache, ist, weil ich mir selber predige. Glaube wächst durch das, also der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Und ich höre das Wort ganz besonders, wenn ich es selber sage. Und also gerade in der Ehe oder bei der Kindererziehung. Dass wir dem anderen erzählen, was Gott gesagt hat, was Gott getan hat. Denn wenn ich das erzähle, höre ich es wieder selber. Dann wird bei mir der Glaube gestärkt und beim anderen auch. Obendrein hat man dann keine Ausrede, zurückzuweichen. Dann hat man es nämlich laut gesagt und dann, jetzt müssen wir uns dran halten, auch wenn ich Muffensausen habe, aber Gott hat gesagt, ich mach's, also machen wir's und wir sehen dann auch, was Gott getan hat. Also mitunter macht Josaphat das einfach nur, weil er selber sagt, ich brauch's nochmal. Hört zu, Juda und ihr Einwohner von Jerusalem. Glaubt an den Herrn, euren Gott. So werdet ihr sicher sein. Also das Wichtigste erstmal, glaubt an Gott. Das Wort Glauben heißt fest sein. Bleibt fest dran. Glaub Gott, dass er die Wahrheit sagt und handelt dann entsprechend. Und glaubt seinen Propheten, so wird es euch gelingen. Also die Propheten sind diejenigen, die Gottes Wort weitergeben. In gewisser Weise bin ich auch ein Prophet, weil ich Gottes Wort hier weiterverteile. Aber ein Prophet kann auch einfach nur jemand sein, der sagt, der ein Bibelwort weitergibt. Also einfach bloß mittendrin Bibelwort weitergibt. Oder da einer, der sagt, du, ich habe von Gott den Eindruck, bei dir ist dies und das so, guck auf Jesus. Und dann glaub dem. Also es muss ja mit dem übereinstimmen, was Gott gesagt hat in seinem Wort, aber glaub dem. Und was heißt dann die Zusage? So wird es euch gelingen. wenn ich Gott glaube und seinen Propheten glaube, ultimativ dem Propheten, der gekommen ist, nämlich Jesus. Das sagt Jesus übrigens seinen Jüngern. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Das ist Johannes 14, Vers 1. Und er beriet sich mit dem Volk. Das finde ich auch interessant. Er kommt nicht von oben ran, sondern sagt mit dem Volk, okay, was machen wir jetzt? Also, wir haben von Gott das Wort bekommen, dass wir den Sieg haben. Und wir wollen ja auch ihm irgendwie dann begegnen in einer Art und Weise und beraten sich. Und vielleicht kommt dann von irgendjemandem dann hier, ich habe eine Idee. Also muss gar nicht von ihm selber gekommen sein, die Idee, sondern von irgendjemand anderem. Oder jemand sagt dann, ja guck mal, gestern haben wir doch so darauf reagiert, machen wir doch weiter. Und er bestellte Sänger für den Herrn, dass sie in heiligem Schmuck Loblieder singen, vor den Kriegsleuten herzögen und sprechen, danket dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit währet ewiglich. Also, Sänger in die vorderste Schlachtreihe. Wenn sie das Wort von Gott nicht gehabt hätten, wäre das eine völlig bescheuerte Sache gewesen. Aber weil Gott ja sein Wort gegeben hat, ist das eine völlig logische Sache. Also Glaube tut Dinge, die aus unserer Sicht keinen Sinn ergeben, aber aus der anderen Sicht total Sinn ergeben. Darüber habe ich übrigens dann jetzt letzten Sonntag in Bietigheim gepredigt. Wie die Ameise sich verhält. Und jetzt stellte die Sänger auf. Sie sollen Loblieder singen, vor den Kriegsleuten herzogen und das auch noch in heiligem Schmuck. Nicht nur einfach so, mit Waffen vielleicht noch, dass sie also mit Waffen angetan, aber trotzdem singen. So wie die Walküren in Wagners Oper. Das ist diese Frau, die dann so richtig schön angezogen ist mit sondern in heiligem Schmuck. Das heißt, die haben quasi ihre Lobpreisklamotten an. Die haben die Priester und beziehungsweise nicht die Priestergewänder, die haben, aber auf alle Fälle die Klamotten, die sie im Tempel anhaben, die haben sie dort an, die für den Kampf völlig ungeeignet sind. Das sind lange Gewänder, damit kann man nicht schnell laufen. Die haben halt keine Rüstung und nichts. Aber es bringt Gottes Gegenwart nochmal ganz besonders dahin. Und sie sollen hervorziehen und sprechen, das kann aber auch singen bedeuten, danket dem Herrn. Okay, ja, schon mal nicht ganz verkehrt. Denn seine Barmherzigkeit währet ewiglich. Kommt nicht auch an irgendeiner Stelle noch, dass er gut ist? Nee, dann habe ich das aus dem Psalm sogar. Gibt diverse Psalmen, die sind mit danket dem Herrn, denn er ist freundlich. Das hebräische Wort bedeutet, er ist gut und seine Güte währet ewiglich. Seine Barmherzigkeit währt ewiglich. Barmherzigkeit, dieses Wort, ist verwandt mit dem Mutterleib. Das heißt, verstehst du um einiges mehr als ich, wie eine Mutter sich zu ihrem Kind verhält, wenn das Kind Probleme hat. Das ist Barmherzigkeit. Gnade ist, wie sich der Vater gegenüber dem Kind verhält. Gnade ist eher der Schutz, der Zaun, der drumherum ist. Und die Barmherzigkeit ist, dass quasi von innen kommt. Gottes Gnade beschützt uns von außen, Gottes Barmherzigkeit hilft von innen. Und seine Barmherzigkeit ist ewig. Also ganz gleich, wie sich seine Kinder verhalten, er hilft. Warum? Weil er eben barmherzig ist. Und jetzt finde ich das so interessant. Das wird da jetzt ja nicht so direkt beschrieben, aber ich stelle es mir vor, wenn da einer stünde und das sänge, wäre das schon eigentlich genug gewesen. Aber es sind jetzt mehrere Leute. Und es ist wieder so, wie in 4. Mose 13, bloß andersrum. In 4. Mose 13 ist das Volk, sie glauben den Propheten nicht, sie glauben Josua und Kaleb nicht, glauben Mose und Aaron nicht, und stacheln sich gegenseitig an, steigern sich immer mehr hinein in den Unglauben, in die Panik. Und am Ende heulen sie in ihren Zelten. Und hier, kann ich mir wirklich vorstellen, ist es andersrum. Die stacheln sich gegenseitig hoch, rufen einander zu, danket dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit währet ewiglich. Und dann hörst du das, sagst es anderen Leuten und stachelst dich gegenseitig hoch. Man kann sich ja im Guten auch hochstacheln. Darum ist es so wichtig, in Gemeinschaft zu leben als Christ, dass man sich gegenseitig an Gottes Güte erinnert und dann stachelt man sich gegenseitig hoch in den Glauben hinein. Das ist tatsächlich, es ist Manipulation, aber es ist göttliche Manipulation. Und zwar ist es so Manipulation, ich erinnere mich an das, was Gott gemacht hat und er hilft noch dabei. So stacheln wir uns allmählich immer mehr an, dass wir mehr und mehr vertrauen, dass Gott gut ist. Und weil er gut ist und barmherzig ist, darum hilft er uns auch. Und darum können wir ihm danken. Und als sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter und Moabiter und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda ausgezogen waren, und sie wurden geschlagen. Im Psalm 22 heißt es, du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Tatsächlich ist eine Möglichkeit, Gottes Gegenwart da zu haben, ihm Lobgesänge darzubieten. Muss nicht unbedingt immer mit Singen sein. Kann zum Beispiel sein, dass ich die Liedtexte spreche oder die alten Liedtexte aus der Bibel. Das sind die Lobgesänge Israels, die Lobgesänge seines Volkes. Und darüber thront Gott. Und wenn ich ihn lobe, wenn wir ihn loben als sein Volk, dann ist er da. Weil wir auch dann versammelt sind in seinem Namen. Und dann können gewaltige Dinge geschehen, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass er da ist. Und ihn dann tatsächlich auch ernst nehmen. Das reiße ich jetzt nur ganz kurz an. Ich habe mal eine wunderbare Bibelarbeit dazu gehört, warum der Teufel unseren Lobpreis nicht abhaben kann. Weil er nämlich mal Lobpreisleiter im Himmel war. Und aus dem Grund ist unser Lobpreis auch eine ganz wichtige Waffe. Auch und gerade dann, wenn wir uns nicht danach fühlen. Weil Gott unseres Lobes immer würdig ist, ganz gleich, wie es uns geht. Das nennt sich auch Dankopfern. Oh Mann, die Uhr. Ja, okay, ich mache nur die Geschichte zu Ende, nicht das ganze Kapitel. Und es stellten sich aber die Ammoniter und die Moabiter gegen die Leute vom Gebirge Seir, um sie auszurotten und zu vertilgen. Und als sie die Leute vom Gebirge Seir alle aufgerieben hatten, kehrten sie einer gegen den anderen und wurden einander zum Verderben. Also Gott gebraucht das, die Stärke des Heeres gegen sie selber. Gott benutzt das, was der Feind gegen mich benutzen will, gegen den Feind. Wenn ich im Glauben vorantrete. Als aber Juda an den Ort kam, wo man in der Wüste sehen kann, in die Wüste sehen kann und sie sich gegen das Heer wenden wollten, siehe, da lagen nur die Leichname auf der Erde, keiner war entronnen. Genau das, was Gott gesagt hat, tretet hin, also geht hin und steht und dann seht ihr die Hilfe Gottes. Wir müssen manchmal noch Dinge tun, wie gesagt. Also gerade das Loben ist noch mehr wichtig, auch für uns selber. Je nachdem, was Gott mir aufs Herz legt, was ich machen soll. Und dann, wenn ich endlich ankomme an dem Punkt, werde ich feststellen, Gott hat schon alles gemacht. Und dann kann ich gleich weiter loben. Und Josaphat kam mit seinem Volk, die Beute auszuteilen. Und sie fanden Vieh in Menge und Güter und Kleider und kostbare Geräte und nahmen sich so viel weg, dass es kaum zu tragen war. Und teilten 3 Tage die Beute aus, denn es war sehr viel. Am 4. Tage aber kamen sie zusammen im Lobetal, denn dort lobten sie den Herrn. Daher heißt die Stätte Lobetal bis auf diesen Tag. Also der Ort, an dem sie vorher eine Niederlage gefürchtet haben, ist nun der Tal des Lobes geworden. Also der Ort, an dem der Teufel mich besiegen will, ist das Tal geworden, in dem ich Gott lobe. Und eigentlich ist witzigerweise durch mein Lob ja erst der Sieg gekommen. Also natürlich nicht nur dadurch, aber es spielt zusammen. Also wie beim Fasten etwas Äußeres gewesen ist, das in der geistlichen Welt was bewirkt hat, was dann für mich kommt, ist auch hier das Singen, das Gottloben wieder etwas Äußeres, was in der geistlichen Welt was bewirkt, was sich wieder in unserer Welt auswirkt. So kehrte jedermann von Juda und Jerusalem wieder um und Josaphat an der Spitze, dass sie nach Jerusalem zögen mit Freuden. Denn der Herr hatte ihnen Freude gegeben an ihren Feinden. Und sie zogen in Jerusalem ein mit Psaltern, Harfen und Trompeten zum Hause des Herrn. Und der Schrecken Gottes kam über alle Königreiche der Länder, als sie hörten, dass der Herr gegen die Feinde Israels gestritten hatte. Also hatte das Königreich Josaphats Frieden und sein Gott gab ihm Ruhe ringsumher. Nachdem Gott den Sieg geschenkt hat, haben sie Frieden. Frieden bedeutet nicht nur, dass die Waffen schweigen. Frieden bedeutet in der Bibel, es geht den Leuten gut an Leib, Seele und Geist. Da, wo wir die Kämpfe kämpfen, können wir am Ende sehen, Jesus ist unser Friede. Epheser 2, Vers 14. Er ist unser Friede und er gibt uns alles, was wir brauchen. Und Herr Jesus, wir danken dir dafür. Wir danken dir für diese Geschichte. Danke, dass wir sehen durften, was wir für uns auch tun dürfen, was es für uns bedeutet. Stärk du uns den Glauben. Lass uns dein Wort fröhlich aufnehmen und dich loben. Da, wo wir es noch nicht sehen, da, wo wir noch nicht begreifen, was du eigentlich getan hast. Und lass uns hintreten und das sehen, was du für uns getan hast. Amen.